Also dieses Mal habe ich noch nicht reingehört, aber es wird schon schief gehen.
Achtung, Soundeffekt.
Habe ich dir aus Versehen Gin reingetan?
Nein, ich habe mich verschluckt.
In den Eierlikör. Mal ein ganz anderer Soundeffekt.
So, konzentriertes kannst, Arbeiten.
Kannst trotzdem weitergehen.
Ja, bitte. Du hast weißt ja einiges du, vorbereitet.
Ich habe eine kleine Liste gemacht, damit ich nicht wortlos dir gegenüber sitzen muss.
Wie sonst.
Ja. Weißt du übrigens, was ich immer noch sehr schön finde? Hm? Außer dir natürlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich immer noch sehr schön finde, wenn ich daran denke, ist, wie wir damals geheiratet haben. So ohne Gedöns. Also,
ne? Ah, du meinst ohne die weißen Hussen, ohne die 40.000 zu druckenden Einladungskarten.
Ja, einfach mal so husch ins Standesamt rein, eben kurz mit den Leuten, die selber dran gedacht haben, kurz Ja gesagt, kleines Tränchen weggedrückt und dann rüber zur Kölschkneipe, lecker deftig gegessen, ne?
Ja.
Schweinshaxe und solche Sachen.
Ja.
Und dann kurz hingelegt und nochmal zum Kaffee und Kuchen empfangen.
Nee, Moment, Kaffee und Kuchen war doch andersrum. Haben wir nicht kurz dann die Hochzeitstorte angeschnitten und haben dann allen gesagt, oh Mensch, schon 16 Uhr, tschüss. Und dann haben wir doch unser Schläfchen gemacht.
Nein.
Doch, und danach sind wir essen gegangen.
Nein, ist völlig andersrum.
Aber in meiner Welt ist es so.
Also wir waren Mittagessen.
Ja, das weiß ich.
Und nach sind der dann Eheschließung nach Hause. Und sind, haben dann allen gesagt, so, ihr könnt gerne zum Kaffeekuchen zu uns kommen. Und dann sind wir aber erst nach Hause und haben uns hingelegt, damit wir zum Kaffeekuchen wieder fit waren.
Mhm. Und was haben wir mit unseren Müttern zwischendrin gemacht?
Und dann habe ich die Krawatte abgelegt und sie säuberlich aufgerollt, damit ich sie wieder umtauschen kann.
Das kannst du doch hier nicht erzählen.
Ich habe nicht gesagt, wo ich die wieder umtauschen war. Aber ich meine, jetzt glaube ich, damals schon, gab es schon Euro, als wir geheiratet haben? Ja, ne?
Natürlich, hallo, natürlich. Wir sind ja frisch verheiratet quasi.
Genau, die hat ja über 100 Euro gekostet und mir wurde plötzlich klar, dass man eigentlich gar keine Krawatten mehr trägt. Die war schön, aber irgendwie war die Krawattenzeit gerade schon vorbei für mich und für alle.
Du hattest sie wirklich doch gekauft, an unserer Hochzeit getragen und dann umgetauscht?
Ja.
Können wir da jetzt im Nachhinein eigentlich noch, kriegen wir da jetzt noch was, noch Ärger für?
Ärger nicht? Nee, ich habe ja dann irgendwas anderes gekauft für das Geld.
Ach so, gab einen Gutschein.
Was Nützliches wie eine Jeans oder so.
Da bin ich froh. Aber das klang jetzt so fast unromantisch.
Entschuldigung.
Das macht ja nichts. Mit den Gläsern kann man ja machen, was man will. Es war ja nicht unemotional, weil du sagst, kleines Tränchen weggedrückt, sondern es war ja wirklich ganz, ganz schön. Wir haben es nur in unserem Rhythmus uns eingeteilt und wir hatten halt keine Lust auf so eine Riesenparty mit viel Rums, sondern wir wollten auch schlafen.
Ja. Ach, das stimmt ja auch noch, das fiel mir nämlich auch noch ein, die eigentliche Feier war ja dann einfach nur eine putzige kleine Party unter der Kirche, ne? Da in diesem Partykeller am Stadtgarten.
An einem anderen Tag.
Die Kirche gibt's jetzt nicht mehr, ne?
Genau, aber nicht wegen uns. Nicht wegen uns, aber die Party war ja damals an einem anderen Tag, aber die eigentliche Hochzeit war tatsächlich ganz kurz und schön und
Vielleicht sollten wir das als Veranstaltungskonzept. Wir organisieren Ihre Hochzeit kurz und schön.
Na komm, ich habe nicht gesagt kurz und schmerzlos oder sowas. Das klingt ja noch unromantischer.
Die Ehe, nicht die Ehe, sondern nur die Hochzeit kurz und schön.
Ach komm, aber es hat gehalten bis jetzt.
Ja. Ich kam gestern drauf, weil ich nämlich wieder auf die Tafel geguckt habe und nochmal daran erinnert wurde, dass wir immer noch da ja von unserem letzten Hochzeitstag das Herzchen stehen haben, das wir ja gar nicht feiern konnten. Und es gibt ja quasi die frohe Botschaft, dass jemand, den wir kennen, irgendwann demnächst in absehbarer Zeit Vater wird. Und dann denkt man ja auch immer noch mal an die eigenen Zeiten zurück, ne? Als das erste kleine Schwarz-Weiß-Bild kam von der Leibesfrucht, die die geliebte Frau in sich trägt.
Wo hast du das Wort denn noch gefunden? In welcher Kiste lag das denn rum?
Die Zeugen Jehovas standen gestern in der Straße.
Gottes Willen. Nein, aber tatsächlich, wir wollten letztes Jahr eine große Party machen, einfach weil wir gerne tanzen und Spaß haben. Zu unserem 10. Hochzeitstag haben auch uns gewagt, eine kleine Liste zu schreiben. Es war im März, wäre es gewesen.
Ja.
Und haben dann doch sehr schnell festgestellt, das wird wohl 2020 nichts mehr. Und ich kann es mir in 2021 auch noch nicht vorstellen. Es sei sei denn, wir haben dann so eine kleine Teststation vor unserer Party. Das dann alle. Es wird eine ganz strenge Tür dann auf jeden Fall. Und jeder kommt da mit so einem kleinen lustigen Corona-Test rein. Mal gucken. Aber ich hätte so Lust. Ich hätte so Lust, mit Freunden und allen zu feiern. Und ich glaube, das hat ja sowieso jeder. Aber ich muss das jetzt nochmal kurz sagen. Ich hätte Lust.
Ja, absolut. Das wird lustig. Übrigens habe ich letztens einen Podcast gehört, wo die Menschen, die da sich gegenüber saßen, sich erst nochmal beschrieben haben, damit die Hörer wissen, wie die eigentlich aussehen. Da habe ich gedacht, wir haben uns ja nie vorgestellt. Ne?
Ach so, optisch. Ich dachte kurz vorgestellt, was man sonst so macht.
Ja, dann fiel mir halt auf, ist ja auch nicht nötig bei dir. Bei dir weiß ja jeder, wie du aussiehst.
Du, wir können das aber gerne machen. Das fände ich ganz lustig.
Dann da habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt hören will, wie du mich jetzt beschreibst.
Ach, muss ich auch noch anfangen? Okay, also du bist ein, also es geht jetzt nur um Optik, ne?
Du verschaffst dir schon Bedenkzeit zum Überlegen, ne?
Nein, nein, ich wollte dich natürlich wieder als liebreizend, lustig, verständig, unterhaltsam, intelligent beschreiben, aber das hat ja jetzt erstmal nichts mit deiner Optik zu tun. Du bist klein, das ist toll für mich, weil ich komme gut an dich ran.
In jede Hosentasche passt und mich auch in deiner Feldkapuze mitnehmen kannst.
Ich komme einfach an dich ran, weil als Frau hat man ja auch schon mal so das Problem, wenn ein Mann besonders groß ist, weil ich bin ja auch klein, dass man da irgendwie sich nach oben giraffenartig verbiegen muss. Und bei dir kann ich meinen Kopf da so schön bei dir auf die Schulter legen, das finde ich fantastisch. Du hast sehr schöne blaue Augen, ein lustiges Gesicht und wie du weißt, einen Schmitzmund. Mhm. Und ein Schmitzmund bedeutet für mich, dass wenn man kann sich ja manchmal für so Emojis oder für kleine Avatare so Münder aussuchen und bei dir hat man immer sofort den man nehmen würde. Das ist dieser kleine gebogene mit den zwei kleinen Schlitzchen an der Seite.
So. Also eigentlich, wenn mich jetzt ein Zeichner zeichnen müsste, dann würde der anfangen mit Schmitzmund, Augen und irgendwas kleines, körperiges drunter.
Naja, du bist klein, aber zäh, sportlich, so drahtig, so bist du.
Interessant, ich dachte immer eher pummelig.
Nein, ach Gott, nee, pummelig bist du jetzt gar nicht. Nee, aber so siehst du aus und hast schönes, festes Haar, das muss man auch sagen.
Ich kämme mich auch manchmal heimlich mit der Hundebürste.
Du musst erstmal einen Schluck nehmen nach dieser Beschreibung.
Ja, ich muss Anlauf nehmen, weil ich meine, bei dir weiß ja irgendwie jeder, wie du aussiehst, wenn du in einem Studio stehst und professionell abgefilmt wirst, aber deswegen, wenn man jemanden beschreibt, bei der Polizei würde man ja immer, ist ungefähr so und so groß oder.
Ah ja, genau, ne? mach doch mal so eine Zeugenaussage zu mir. Das fände ich eigentlich auch viel lustiger.
Ach nee, das kann ich aber nicht.
Na, was denn?
Nee, weil man würde, es ist einfach eine bezaubernde Frau und dann würden sie fragen, ja, wie sieht denn sowas aus? Ja, so einfach. Das ist eine Frau, die Gott sei Dank nicht größer ist als ich.
Ja.
Ne, damit ich
auch den Kopf
immer wieder daran erinnert werde, dass die Natur gedacht hat, 1,68 reicht bei dem.
Ja.
Und sportlich bist doch eigentlich du eher. Du bist doch die Sprinterkönigin, ne? Die einfach als Kind in der Schule so sportlich gedrillt wurde, dass die Muskeln immer noch denken, alles klar, wir müssen Kalorien verbrennen. Und
ich fand das gar nicht so gedrillt, es war halt ein anderer Sportunterricht in der DDR, ne? Aber ich habe natürlich, wie du weißt, an der Bummi-Spartakiade damals teilgenommen und die verschiedenen Sprintsachen an der Schule mitgemacht. Und wir haben uns ja letztens noch darüber unterhalten, dass ich auch sehr gut Bock springen konnte und solche Sachen.
Ich dachte, es geht ums Boxen, weil Bock springen und Boxen, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich doch einmal angerufen und hast du gesagt, ich bin gerade beim Boxen. Und es war aber Stille und kein Boxgeräusch hinter dir. Und dann kam raus, dass du mit einer Spielekonsole vorm Fernseher stehst und gegen dich selber boxt oder gegen den Avatar. Da war ich schon ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen gezweifelt, ob das meine nächste Freundin, was ja dann am Anfang noch werden könnte, die zu Hause alleine vor dem Fernseher boxt.
Ja, dann hast du meine Arme gesehen und hast gedacht, komm, die nehme ich.
Habe ich gedacht, die Arme, die musst du nehmen. Aber du bist ja sowieso da in der Beziehung ein Phänomen, weil du kennst dich ja mit diesen Dingen so gut aus. Spielekonsolen, du weißt, welche gerade in ist, welche es nicht mehr gibt, welche wofür gut ist, welche für Kinder, welche das Brett hat, auf dem man Übungen machen kann. Und das weitet sich ja ne? Also wenn ich jetzt allen erzählen würde, wie du hier das ganze Haus mit irgendwelchen Dosen, in den Steckdosen, die uns das WLAN in alle Räume bringen. Also das ist schon, das bewundere ich immer wieder, nachhaltig.
Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich ja Nur von meiner Mama, also was heißt nur, das ist wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte, aber dass ich bei meiner Mama ja aufgewachsen bin und wir als so ein kleiner Frauenhaushalt, hat meine Mutter ja immer gesagt, ach, das schaffen wir auch alleine und habe dann eben auch früh gelernt, wie man mal ein Loch bohrt oder wie man tapeziert und solche Sachen. Dafür kann ich zum Beispiel nicht nähen, aber ich kann wunderbar elektrische Dinge anschließen. Das habe ich nämlich irgendwann auch natürlich für die Mama auch gemacht. Später, dann, wenn es dann so moderner wurde mit Technik und so. Und irgendwie habe ich mir angewöhnt, das muss ich doch eben selber schaffen. Da will ich auf niemanden warten müssen.
Das finde ich gut. Und ich habe gerade vor meinem geistigen Auge die Vision, wenn ich mal Ruhe haben will zum Lesen, sage ich, könntest du mal eben das Haus tapezieren? Hilfe brauchst du ja nicht dabei.
Die gute Rauffaser. Oh nee, tapezieren. Aber meine Mutter konnte das. Das ist aber jetzt auch
komisch, man sagt tapezieren und du denkst an Rauffaser.
Ja, aber was tapeziert man denn heutzutage? Es gibt doch noch Rauffaser. Ja.
Ja, man macht so glatte Tapeten oder schöne gemusterte.
Geschmackssache. Ja. Aber hast du auch so eine Kindheitserinnerung? Also wir hatten immer so einen großen Tisch. Es gab auch einen Tapeziertisch, aber manchmal konnte man kleine Sachen auch auf dem Bügelbrett. Dann wurde also dieser riesige Tisch ausgeklappt und dann, weiß ich was, meine Mutter mal mit so einem riesigen Pinsel da stand und dann wurde der so, oder ich liebte das, dass man diesen Kleister da so klatschen kann und das den fand nennt ich super. Man
Quast.
Ja. Ja, du hast den Titel, ich hab's gemacht, weißt du. Ja, naja, du wusstest, gut, wie er heißt.
Als Kind wollte man das immer machen war dann eigentlich erst dann weg von dem Thema, wenn man gemerkt hat, dass Vater und Mutter an irgendeinem Punkt sich dann doch wieder darüber gestritten haben, wie es jetzt richtig geht. Mhm. Ja, der eine achtete nicht, dass die Musterkanten richtig dran passen, der andere hat zu viel Verschnitt.
Aber das ist der Vorteil, wenn zum Beispiel nur einer da ist. Ich hatte ja nur die Mama und die konnte sich dann nur mit sich selber streiten. Ja,
deswegen, ich würde dir da auch nie in die Quere kommen, wenn du alleine machen möchtest.
Gar nicht tapezieren.
Was ist denn mit deiner Liste?
Ich habe mitgebracht, wo wir schon mal dabei sind, über Stärken und Schwächen des anderen zu reden, dass du in dieser Woche ja Interesse halber einen Antikörpertest gemacht hast. Und da muss ich ja zugeben, dass mir noch mal sehr deutlich geworden ist. Ich wollte ja früher Ärztin werden und dann habe ich irgendwann gedacht, ach nee, irgendwie, weiß nicht, das hat doch ganz schön viel mit Blut irgendwie zu tun. Und als du diesen Antikörpertest diese Woche gemacht hast, du hast ja dann irgendwann zu mir gesagt, geh mal weg, setz dich mal irgendwo hin.
Ja, als die Blutstropfen schon kamen und du mir helfen solltest, das Blut aus dem Finger zu drücken und ich merkte, dass du ja fast, also schon sehr bleich wurdest bei dem Gedanken, jetzt an meinem Finger zu drücken, damit vorne Blut rauskommt.
Also man muss dazu sagen, man muss da so reinpieksen und dann kommt.
Ja, das ist wie so ein Eierstecher, das fand ich eigentlich ganz cool. Man kriegt diese kleine Packung zugesendet, da steht dann alles drin, was man machen muss, was man vorbereitet und der entscheidende Schritt ist, nachdem man sich selbst ein bisschen desinfiziert hat an der Fingerspitze, dann gibt es halt so ein kleines Plastikding und das hat so eine Mechanik innen drin. Man setzt das dann auf die Fingerspitze, auf die Fingerkuppe und drückt dann fest und man macht es so innerlich so in dem Ding zitsch und dann piekst es in den Finger.
Ja, das Problem war aber, dass dann bei normalerweise den Menschen Blut rauskommt.
Angeblich sprudelt es dann.
Genau, und bei dir kam so ein Tröpfchen. Kroch
dann mühsam so ein Blutströpfchen da raus.
Ja, und so. Was dazu führte, dass du gefühlte Stunden lang an deinem Finger rumgedrückt hast, bis dann mal noch ein zweiter Tropfen kam. Und wie viel hättest du gebraucht? 10, 12?
Ja, aber hast du denn eigentlich mitbekommen, dass ich noch mit dem zweiten Plastikteil, den zweiten Piekser, den zweiten Finger auch noch angepiekst habe? Oder hast du dich da schon ausgeblendet?
Ich hatte mich schon nach dem zweiten Blutstropfen ausgeblendet.
Ich habe gedacht, okay, der Zeigefinger ist jetzt offenbar leer und die Marke, die man mindestens erreichen muss, damit genug Blut im Röhrchen ist, um den Antikörpertest durchzuführen im Labor. Die war lange nicht erreicht, deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann muss jetzt auch noch der Mittelfinger ran.
Jetzt muss ich aber auch mal dazu sagen, ich habe mit anderen Menschen darüber gesprochen und alle sagten, dass das normalerweise da rausläuft. Was heißt das? Hast du Blutarmut in der Fingerkuppe, oder?
Vielleicht muss ich mehr Rotwein trinken, damit das Blut
dünner wird. Achso, du meinst, es ist zu dick einfach nur.
Ich bin auf jeden Fall kein Bluter.
Nee, das kann man sagen. Es war auf jeden Fall, so Antikörpertests hast du gemacht wegen Corona. Du wolltest einfach mal.
Ich wollte einfach mal wissen, habe ich es gehabt, hattest, ja oder nein? Ja. Und die Antwort ist nein. Jetzt muss ich mir blöderweise eine andere Erklärung für gelegentliche Niedergeschlagenheit oder immer wieder Halskratzgefühle. Und bisher habe ich auch gedacht, habe hoffentlich schon Antikörper, aber alles nein. Jetzt laufe ich plötzlich wieder zitternd durch die Gegend. Hoffentlich steckt mich keiner an. Hast du eigentlich schon oben mal ins Kinderzimmer geguckt, wie es da aussieht?
Ja, es ist etwas manisch dort drin geworden, ist mir aufgefallen.
Ja, unser liebreizender Sohn hat sich, ich glaube, aber inspiriert durch die junge Frau, die auf ihn mal aufgepasst hat, dazu hinreißen lassen, seine Legosteine nach Farben sortieren.
Ich weiß nicht, was ihn inspiriert hat. Vielleicht war es auch einfach nur der Lockdown. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat jetzt schon alles gebaut, dann fängt man an, die Steine zu sortieren. Ich meine, wir Erwachsenen haben den Keller aufgeräumt, andere haben sich Hobbys gesucht, haben angefangen zu schreinern oder was weiß ich, und er sortiert jetzt eben die Steine nach Farben.
Ich war kurz neidisch, habe gedacht, ach, sowas würde ich auch mal gerne wieder machen, so einen mantrischen Vorgang wie einen Haufen von Legosteinen nach Farben sortieren. Und dann habe ich gedacht, was bringt das? Also das darf er ja nicht hören, aber was bringt das eigentlich? Weil wenn ich jetzt was baue, ist ja nicht so, dass ich dann so ganz schnell einen Stein nach dem anderen brauche, sondern es geht ja eh so langsam, dass ich eigentlich auch immer, wenn die alle durcheinander sind, immer den richtigen Farbstein raushole.
In dem Fall, er wollte ja zum Beispiel ein weißes Haus bauen. Und da war es natürlich sehr hilfreich, die weißen Steine so zu haben, dass man damit bauen konnte. Was ich aber wirklich faszinierend fand, dass er in dieses Haus hat er eine Küche gebaut, die war vollautomatisch, die hatte überall so, du hörst nicht zu.
Ja, vollautomatisch.
Die hatte überall so Touch-Knöpfe.
Ja, ich habe ihm schon gesagt, er soll mal Smart Kitchen googeln und würde dann noch weitere Anregungen für hoffentlich viele weitere Lego-Sessions, die ihn beschäftigen, während wir faulenzend auf dem Sofa liegen, finden.
Und über der Schnittfläche oder über der Arbeitsplatte hing ja auch ein Computer bei ihm. Damit man da Rezepte abrufen kann, hat er mir erklärt. Und ja, eigentlich diese ganzen Lifehacks, die es gibt, die hat man dann direkt da oben, oder Lösungen, wie man, wie er zu mir sagte, einen Topf wieder sauber bekommt. Das war natürlich eine schöne Anspielung auf die andere Geschichte, die diese Woche passiert ist. Und das könnte man dann gleich alles am Computer abrufen, hat so einen großen Bildschirm in der Küche hängen, statt Dunstabzugshaube, weil die ist ja inzwischen in der Arbeitsplatte, die hat man nicht mehr oben drüber. Und das war dann so seine Idee.
Und er hat in der Küche auch einen Metalldetektor angebracht.
Um das Besteck zu finden, das weiß man gar nicht.
Einfach nur, damit der Griff bereit ist, wenn man rausgeht, damit man dann direkt beim Rausgehen aus der Küche den Metalldetektor greifen kann.
Sensationell.
Und faszinierend fand ich auch, dass er in der Nasszelle, wie man ja neudeutsch zum Badezimmer
wie
sagt.
Wie man noch nie gesagt hat, genau.
da habe ich gesagt, was ist das hier, dieses Schwarze, was so aussieht wie so eine Hundeleine? Nee, das ist so ein Ding, wie wir da im Urlaub hatten. Also so eine, wie umschreibt man das jetzt?
Ich bin auch sehr gespannt.
In nahöstlichen Ländern und Urlaubsregionen.
Sauber zu machen.
Ja, genau, die Po-Dusche halt. Ne?
Eine Po-Dusche, natürlich, ja. Wer kennt sie nicht?
Und dass ihm sowas dann einfällt, wenn er mit Lego bastelt, ist schon interessant. Und dann wird die da nachgebaut. Ne? Vielleicht müssen wir die hier auch einführen. Als Installation, meine ich.
Das ist vielleicht auch wieder ein Projekt für euch beide. Aber in der Tat ist uns ja diese Woche, und deswegen ist ja diese Idee mit dieser vollautomatischen Küche gar nicht so schlecht. Ich habe ja gekocht und bin dann aber arbeiten gegangen und habe den Reis einfach weiterarbeiten lassen auf dem Herd und habe wirklich zum ersten Mal in meinem Leben einen Topf wegschmeißen müssen, weil er sich so durchgekokelt hatte von unten nach oben. Der Reis war irgendwann wasserlos, um es mal so zu sagen.
Also hast du aus dem Reis ein Reisbrikett gemacht?
Ja, tatsächlich hat es auch die Farbe so langsam angenommen.
Aber jetzt fällt mir auch ein, warum es einen Metalldetektor in der Küche braucht, um dann den Topf unter dem verbrannten Reis wieder zu finden.
Das macht's wieder Sinn.
Eine der aufwendig zu Hause erzählten Geschichten von meiner Mutter war ja gelegentlich, dass sie mal Eier aufgesetzt hat, um Eier zu kochen, und ist dann rausgegangen, um den Müll wegzubringen, hat dabei eine Nachbarin getroffen und hat sich dann über dreimal sehr lautes Knallen gewundert. Was war passiert? Das Wasser war verdampft, die Hitze kam weiter und die Eier sind explodiert und hingen dann im Raum verteilt, unter anderem an der Decke.
Es war kein Deckel drauf? Wieso kenne ich die Geschichte noch nicht? Sonst wären doch alle Geschichten von deiner Mutter nochmal zum Besten gegeben. Aber die Eierknallgeschichte kannte ich noch nicht.
Na doch. Aber ich habe es leider auch nicht gesehen. Ich war offensichtlich in der Schule. Das ging ja damals noch.
Ja, das ging damals noch. Weil normalerweise erzählt deine Mutter ja Geschichten, wie dass du mit einem Tennisball in der Hand im Wohnzimmer gesungen hast oder aufgetreten bist zum Beispiel.
Der Tennisball war umwickelt von einem Taschentuch und unten war eine kleine Schnur dran. Jetzt kommt langsam das entsprechende Bild vor das geistige Auge unserer Zuhörer, nämlich es handelte sich um einen Mikrofonersatz, denn ich bin der Generation ZDF-Hitparade. Das heißt,
du hast gar nicht moderiert, du hast bei der Hitparade mitgesungen.
Ich habe mitgesungen und ich habe auch moderiert, je nachdem, was gerade besser ankam, weil früher gab es ja weder The Voice noch die DSDS noch andere Sendungen dieser Art. Und da war halt die ZDF-Hitparade, ich glaube, am Samstagabend mit ihr, Dieter Thomas Heck.
Und der Fingerbewegung dazu natürlich. Ah, okay. Und da bist du mit dem Tennisball aufgetreten. Ja,
deswegen, man wollte entweder als extrovertiertes Kind entweder Dieter Thomas Heck oder Frank Elstner werden. Und später dann Thomas Gottschalk. Aber da war ich ja schon in einem Alter, wo man dann sagt, okay, Berufsfindung muss auch mit Schulnoten zu tun haben.
Hm. Ja, mir fällt gerade ein, dass ich, wo wir hier gerade so einen schönen Podcast machen, auch mit einer Freundin damals schon im vorjugendlichen Alter haben wir so ein paar Hörspiele aufgenommen. Also haben dann so Sachen nachgespielt und ich weiß noch, da mussten wir ins Bad gehen und im Waschbecken irgendwie rumplanschen, weil es eine Badszene gab oder sowas. Und das alles auf Kassette aufgenommen, das hat großen Spaß gemacht.
Hm. Unser Junge hat übrigens ein Foto von mir gesehen, das oben im Bücherregal in irgendeinem Wust auftauchte, wie ich am Mikrofon sitze. Da war ich 16, das konnte man jetzt nicht sehen, aber er hat gesehen, ich war sehr jung und gefragt, Papa, hast du damals auch schon einen Podcast gemacht?
Oh, das Foto musst du raussuchen, das nehmen wir gleich mit, das geht mit auf die Insta-Kanäle von uns.
Ah, das ist eine schöne Idee.
Das packen wir mit raus, damit alle wissen, worum es geht.
Tatsächlich war es so, dass ich damals mit einem Mitschüler, der hatte sich zu weiß nicht, Geburtstag oder Weihnachten ein Tonband gewünscht. Und zwar dieses Tonband, was dann später auch bei den Lokalradios noch kurz im Einsatz war, glaube ich, ein U-Herr oder sowas.
Da war ich noch nicht geboren.
Ja, und das war ein Top-Gerät mit tollen Instrumenten, so kleine ganz so Zeiger, die dann den Ausschlag für die unterschiedlichen Kanäle. Und der suchte halt jemanden, der ihm dann irgendwas erzeugen kann, was er aufnimmt. Und dann haben wir so Radiosendungen aufgenommen und mit Hilfe von zwei Kassettenrekordern auch so Überblendungen. Und um einen Eindruck zu geben, welche Zeit das war, da war REO Speedwagon gerade in. Mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein. Muss ich.
Ich kenne noch nicht mal. War das eine Band?
Ja, genau. Ja.
Mhm.
Ich wollte gerade sagen, Love is Like Oxygen, aber das war natürlich nicht von REO Speedwagon, aber das war auch ein Song, der damals in war.
Das stimmt. Den kenne ich sogar.
In diesem Ding. Wunderst du dich eigentlich nicht, warum hier dieser Deo-Stift steht?
Nee, er steht vor allem nicht. Du knetest ihn die ganze Zeit, während du sprichst. Und warum?
Weil ich ihn aus Versehen hier vergessen habe im Arbeitszimmer. Ich wollte ihn mit runternehmen, weil mittlerweile habe ich ja ein schlechtes Gewissen, solche Dinge wie so eine leere Packung, er ist nämlich leer, eine leere Packung, wie so eine Deo-Stiftpackung, einfach in den Müll zu werfen. Und ich denke, die gehört ja dann in die gelbe Tonne.
Ja.
Würde ich sie oben im Badezimmer in die Tonne werfen, würde sie ja im schwarzen Mülltonnenbereich landen.
Ach so, und weil dein Gewissen so schlecht ist, dass es in die falsche Tonne landet, hast du es lieber auf den Schreibtisch gestellt.
Ja, ich bin auch nicht sicher, ob das eine Geschichte ist, die irgendjemanden interessiert, aber immerhin steht ja 48 Stunden auf dem Deo-Stift, vielleicht
hält der durch. Der,
vielleicht also hält die Geschichte auch so.
Es ist kein Haltezeichen für dich, dass du ihn nur 48 Stunden irgendwo hinstellen kannst. Gib jetzt her, wir tun ihn jetzt weg. Da
steht anti-weiße Rückstände.
Ja, kennst du das nicht mehr?
Was ist das?
Na, wenn man geschwitzt hat, je nach Deo hatte man dann so weiße, so Kringel konnte man dann kriegen unterm Arm.
Aber das sind doch Salzflecken.
Naja, das sollst du sagen, Anti-Salzflecken, Anti-Schwitz.
Achso, das heißt, es geht darum, dass der diese Flecken verhindert.
Ja, nicht, dass man die mit dem besonders gut malen kann.
Ich dachte, dass die durch den Deo-Stift sonst entstehen. Und natürlich ohne Parfum und ohne Alkohol, also nichts für uns.
Ich könnte noch stundenlang zuhören.
Schneid's raus.
So, komm, du hast gesagt, du hast dich richtig gut vorbereitet heute und hast
das
Themen mitgebracht.
Gesagt, das
stimmt,
du
aber
mir
ich
in den Mund legen.
Genau.
Wie du es oft versuchst.
Wir haben noch Platz für ein Thema.
Ja gut, pass auf, das geht direkt zurück an dich. Wir werden jetzt nämlich offenbaren, dass Susan jemand ist, der den süßen Ausgleich erfunden hat, als Legitimation dafür, dass man nach einem deftigen Essen mal flugs in die Schokoladenschublade greifen darf. Und der gleichzeitig aber auch das Gegenprogramm kennt, Mensch, jetzt brauche ich was Deftiges und in der Kindheit offensichtlich konditioniert, dass es dann, wenn andere Leute den Apfelkuchen auf dem Teller hatten, der kleine Superhase dann stattdessen ein Schinken- oder Wurstbrot bekommen hat.
Es war ein Leberwurstbrot tatsächlich.
Leberwurstbrot statt Kuchen.
Ja.
Das war dann
die Kindheit. Ich mochte als Kind tatsächlich irgendwie kein Kuchen und man hatte traditionell, meine Mutter hat auch viel gebacken, es gab halt ganz oft am Wochenende einfach das klassische Kaffee trinken und ich bekam dann, also es war auch nicht immer Leberwurst, aber ich habe halt meine Wurstschnitte gegessen und die anderen haben Kuchen gegessen. Ich mochte auch früher keine Schlagsahne, kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen, aber Eis hätte
nichts
ich nie,
Gewalttätiges.
Nichts mit Schlagsahne gegessen, aber was ist, es gibt den süßen Ausgleich, also wenn man was Würziges gegessen hat, brauche ich dann tatsächlich, das ist ein totaler Blödsinn eigentlich, ist ja nur, da veräppelt einen ja der Körper, brauche ich was Süßes, aber du weißt, es gibt bei mir auch den Würzausgleich. Mhm. Das heißt, wenn ich am Tag zu viel Süßes, also wenn ein Tag mit einem Müsli beginnt, zum Beispiel, kann ich danach nicht irgendwie nachmittags einen Kuchen noch essen. Dazwischen muss was Würziges sein. Das ist der Würzausgleich.
Ich erinnere mich, dass in der ersten Folge schon mal von mir das Wort Bipolarität ins Spiel gebracht wurde. Das ist vielleicht ein weiteres Beispiel, dass du zwischen den Welten flink hin und her driftest in molekülartiger Geschwindigkeit.
Aber selber jetzt inzwischen die Worte benutzen. Nicht den würzigen, aber den süßen Ausgleich, den nimmst du doch selber gern.
Ja, weil ich mich anpasse und weil ich Harmonie in der Beziehung
natürlich.
Mag.
Natürlich, ich könnte die Schokolade gut alleine essen.
Ja, aber Streuselkuchen und Leberwurstbrot sind auf jeden Fall, das beschreibt eigentlich auch ein bisschen unsere Charaktere. Ne?
Ich bin ja Mohnkuchen-Fan, großer Mohnkuchen-Fan inzwischen. Ja, man hat was zwischen den Zähnen, aber dafür hat man vorher auch Spaß gehabt.
Und du weißt, womit man mich jagen kann, ist Mohnkuchen mit Pudding angedickt.
An dich kann man mit allem jagen, wo so ein bisschen Pudding-Feeling drin ist. Du magst ja sowas überhaupt nicht.
Ich hatte mir was aufgeschrieben hier, was ich ansprechen wollte, aber weißt du noch, was ich damit gemeint haben könnte?
Jetzt wird's spannend.
Dass ich dir manchmal Erklärungen liefere, die dir helfen, dir weniger Gedanken zu machen?
Das klingt total schön. Mhm. Und wenn das nächste Mal passieren sollte, werde ich sagen, ach, das hattest du gemeint.
Ja, du machst dir schon viele Gedanken, ne?
Bestimmt, zu viele. Merke ich manchmal, dann habe ich deswegen auch mein Beißschienchen, weil ich arbeite das ja alles in meine Backenzähne rein nachts, was ich mir so denke. Mhm. Und diese Nacht habe ich gemerkt, ich habe es mir auch in die Waden reingearbeitet. Hast du das auch manchmal, dass man so aufwacht und das Gefühl hat, man wäre so gelaufen oder so, man hat so einen Wadenschmerz, ohne Sport gemacht zu haben? Da bin ich, glaube ich, nachts durch die Themen gelaufen in meinem Kopf und dann habe ich einen Wadenschmerz. Nein? Aha.
Und wie geht der weg?
Ja, Bewegung.
Bei Wadenschmerzen hilft ja normalerweise, wenn es jetzt wirklich rein physikalisch ist, weil man wirklich Sport gemacht hat und es nicht nur gedacht hat, dann hilft ja Magnesium. Und ich hatte ein Gespräch diese Woche mit jemandem, der nebenbei, weil ich mich bedankt habe für diesen Badezusatz, den er mir mal empfohlen hat, der basisch ist und bei mir sehr gut funktioniert.
Dann schon hat er, wieder zu viele Kommas in dem Satz, ja.
Dann hat er mir erzählt, dass er ja letztens auch gelesen hätte, dass Magnesium ja am besten funktioniert, wenn man es über das Schienbein in den Körper einreibt. Ist das nicht interessant?
Hä, wie als Salbe, oder?
Ja, dann irgendwie als Salbe. Oder gibt es nicht auch Magnesiumpuder? Also angeblich würden...
Ja, doch, das gibt's. Ne? Ja.
Und oder möglicherweise auch über die Füße. Weil die Theorie war dann, dass ja früher Menschen barfuß durch die Welt gelaufen sind und Mineralien aus dem Boden logischerweise dann am ehesten noch über die Füße aufgenommen haben. Das muss ich demnächst mal testen.
Ich habe es schon in deinem Gesicht gesehen, dass ich dich demnächst ertappen werde, wie du dir die Füße einpuderst oder dir irgendeine magnesiumhaltige Salbe auf die Waden schmierst im Badezimmer.
Ich probiere es ja nochmal mit Shea-Butter, ne?
Was ist eigentlich?
Für die Füße.
Warum eigentlich immer diese Shea-Butter? Für weiche Füße?
Habe ich damals, ich glaube, wir haben letztens schon kurz darüber gesprochen, dass ich ja 2008 eine Reise durch Mali gemacht habe und da habe ich das kennengelernt, dass diese Shea-Butter und auch Eritrea genauso, also in Afrika scheint das sehr verbreitet zu sein, das sind auch, heißen die jetzt Shea-Nüsse, also es sind halt Bäume mit so großen, die sehen so ein bisschen aus wie Footbälle. Das ist die Shea-Nuss und daraus wird irgendwie ein Öl oder ein Fett gewonnen, was, ne, wenn es jetzt erkaltet ist, dann auch sehr hart wird. Also man muss sich schon abmühen, um es dann und das wird hier sehr teuer verkauft teilweise und da wird es dir nachgeworfen. Ne? Und es ist sehr gut, Füße oder Hände einzucremen.
Geschmeidiger zu machen.
Ja, riecht halt ein bisschen komisch. Mhm. Ne?
Aber so ist es jetzt hat es ja überhaupt einen Sinn. Du wirst also mit gut gebutterten Füßen demnächst problemlos Magnesium über deine Fußsohlen aufnehmen können. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. So werde ich es auch in allen sozialen Medien als mein neues Lebensmotto anpreisen.
Es wird so viele Fotos geben nächste Woche. Ich freue mich jetzt
schon. Mit gut gebutterten Füßen durchs Leben. Ich werde darauf achten, dass ich in der linken Hand ein Leberwurstbrot halte. Das ist auch noch ein Zungenbrecher.
Also weißt du was? Schöner wird's nicht. Gut gebutterte Füße mit Magnesium und dazu ein Leberwurstbrot.
Und zwei leere Gläser. So klingen die.